Ich möchte meine Predigt heute mit den Worten einer Person beginnen, die vielleicht etwas mehr Autorität hat als ich. Angela Merkel, also für die Jüngeren von euch, das war mal unsere Bundeskanzlerin. Sie brachte es im Oktober 2010 auf dem Deutschlandtag der Jungen Union auf den Punkt. Lasst uns doch mal über das Christentum wieder reden. Lasst uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden. Wie oft machen wir denn das? Das ist doch mal eine sinnvolle Forderung von einem Politiker, oder? Aber nicht nur Politiker können mal gute Sachen sagen. Das kann Schauspielern auch mal passieren. So wie Chris Pratt, der bei den MTV Movie und TV Awards 2018 den Generation Award erhielt. Und er gab dem Millionenpublikum in seiner Dankesrede 9 Lebensregeln mit auf den Weg. Und diese möchte ich euch gerne vorlesen. Also ihr müsst euch das vorstellen, im Fernsehen, Millionenpublikum, und er hat folgende Lebensregeln genannt. Erstens, atme. Wenn du das nicht tust, wirst du ersticken. Zweitens, du hast eine Seele. Geh vorsichtig damit um. Drittens, sei kein Mistkerl. Wenn du stark bist, sei ein Beschützer. Und wenn du klug bist, sei ein bescheidener Einflussnehmer. Stärke und Intelligenz können Waffen sein. Setze sie nicht gegen die Schwachen ein. Das macht dich zu einem Tyrannen. Sei besser als das. Viertens, wenn du einem Hund Medizin gibst, steck diese in einen kleinen Hamburger, dann merkt er nicht einmal, dass er Medizin frisst. Fünftens, egal was es ist, verdien es dir. Sei hilfsbereit, es tut gut und tut deiner Seele gut. Sechstens, Gott ist real. Gott liebt dich, Gott will das Beste für dich. Glaube das, ich glaube es. Siebtens lasse ich mal weg. Darin geht es darum, wie man es am besten macht, wenn man auf einer Party auf die Toilette muss. Ist ein guter Hinweis, aber das passt jetzt hier nicht so gut. Achtens, lerne zu beten. Es ist einfach und tut deiner Seele so gut. Und neuntens, niemand ist perfekt. Die Leute werden dir sagen, du bist perfekt, so wie du bist. Das bist du nicht. Du bist unvollkommen. Das wirst du immer sein. Aber es gibt eine mächtige Kraft, die dich so erschaffen hat. Wenn du bereit bist, das zu akzeptieren, wirst du Gnade erfahren. Und Gnade ist ein Geschenk. Und wie die Freiheit, die wir in diesem Land genießen, wurde diese Gnade mit dem Blut eines anderen bezahlt. Vergiss das nicht. Nimm sie nicht als selbstverständlich hin. 9 Regeln, 9 Lebensregeln von einem Schauspieler vor einem Millionenpublikum. Habt ihr eine Ahnung, worum es heute geht? Wir sind mitten in meiner Predigtreihe zum Philipperbrief und unterwegs auf dem Weg zur Freude. Heute kommen wir zum Grund dafür, warum Paulus sich so freuen konnte. Und das hat mit dem zu tun, was Angela Merkel und Chris Pratt gemacht haben. Denn heute geht es darum, das Beste aus unserer Situation zu machen. Egal, in was für einer Situation wir sind. Bevor wir aber genauer darüber nachdenken, möchte ich zunächst mal Paulus' Worte vorlesen. Und zwar Paulus' Worte aus Philipper 1, Vers 12 bis 18a. Also Philipper 1, Vers 12 bis 18a. Und dort schreibt Paulus: Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen, Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Das Erste, was wir hier lernen, ist, sieh deine Probleme als Gottes Chancen. Die Philipper wollten wissen, wie es Paulus im Gefängnis ging. Aber Paulus lenkt den Blick sofort weg von seinen Schwierigkeiten hin zu Gottes Plan. Vers 12 bringt es auf den Punkt. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Was er ihnen mitteilen wollte, waren nicht seine persönlichen Neuigkeiten. Er wollte nicht über sein eigenes Leben sprechen, sondern über die Ausbreitung des Evangeliums. Das war das, was ihm wichtig war. Paulus beginnt diesen Abschnitt, indem er die Philipper als Freunde, eigentlich Brüder oder Geschwister bezeichnet. Dieser Ausdruck der Zuneigung wird in diesem Brief noch 3 weitere Male verwendet. Er erinnert uns daran, dass wir alle Teil derselben geistlichen Familie sind und alle auf dieselbe Weise wiedergeboren wurden. Paulus war wirklich gut darin, seine eigenen Schwierigkeiten herunterzuspielen. Anstatt seine Leiden aufzuzählen, wie es die meisten von uns tun würden, fasst er sie mit folgenden Worten zusammen. Alles, was hier mit mir geschehen ist. Fertig. Mehr sagt er nicht über seine Leiden. Die Philipper waren sich seiner Schwierigkeiten bewusst. Paulus musste sie nicht aufzählen. Er saß im Gefängnis. Sie wussten, was da los war. Wir hingegen könnten eine Auffrischung ein bisschen gebrauchen. All das begann in Apostelgeschichte 21. Einige Juden verbreiteten das Gerücht, Paulus habe einen Heiden in den heiligen Teil des Tempels mitgenommen. Und das führte dazu, dass Paulus geschlagen und beinahe getötet wurde. Die Behörden griffen ein, verhafteten Paulus und retteten ihm so das Leben. Er wurde nach Caesarea gebracht und saß dort 2 Jahre lang in Haft, während er auf seinen Prozess wartete. Nur kurzer Einschub, wenn ihr zur Bibelstunde kommen würdet, wüsstet ihr das alles. Paulus musste sich vor den Statthaltern Felix und Festus sowie vor König Agrippa verantworten und legte dabei ein eindrucksvolles Zeugnis seines Glaubens ab. Während er vor Gericht stand, predigte er das Evangelium. Sie alle fanden ihn als nicht schuldig, aber er wurde nicht entlassen. Da Paulus sich auf den Kaiser berufen hatte, wurde er auf ein Schiff nach Rom gebracht und dort stand er jetzt unter Hausarrest, während er auf seinen Prozess vor Kaiser Nero wartete. Aber als Paulus über alles nachdachte, was ihm widerfahren war, da kam er zu dem Schluss, dass alles letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. All das, was er durchmachen musste. Das griechische Wort Prokopä, das hier mit Verbreitung übersetzt wird, ist ein militärischer Begriff und er bedeutet vorstoßen oder in ein neues Gebiet vordringen. Es bezog sich auf Pioniere, die vor der Armee herzogen, um zum Beispiel einen Weg durch den Wald zu bahnen. In einem ähnlichen Sinn können auch unsere Probleme den Weg ebnen, damit Gottes Absichten erfüllt werden. Wir sehen unsere Prüfungen und Schwierigkeiten gewöhnlich als Hindernisse. Paulus sah das anders. Seine Gefangenschaft verschaffte ihm ein Publikum, das er sonst niemals gehabt hätte. Er erkannte darin einen Weg, um das Evangelium zu verbreiten. Und diesen Blick, den sollten wir lernen. Vielleicht stehen die Umstände gerade gegen dich. Und du betest, Gott, bitte hilf mir aus dieser Lage heraus. Löse du das Problem. Das verstehe ich. So bete ich auch oft, meistens sogar. Paulus lehrt uns aber, dass wir anders beten sollten, nämlich Gott, zeig mir, wie ich diese Situation zu deiner Ehre nutzen kann. Das verändert alles. Aus Paulus Sicht war das ultimative Ziel die Verbreitung des Evangeliums. Anstatt sich als Gefangener eingeschränkt zu fühlen, erkannte er, dass sich durch seine Umstände neue Möglichkeiten für das Evangelium ergaben. Da fällt mir das Leben von John Bunyan ein. Während seiner Zeit im Gefängnis predigte er seinen Mitgefangenen. Und darüber hinaus kamen Menschen aus der ganzen Stadt, um vor dem Gefängnis zu stehen und seinen Predigten zuzuhören. Um ihn zum Schweigen zu bringen, sperrten die Wachen ihn in eine innere Zelle, ohne Fenster, in der er keinen Kontakt zu anderen Menschen haben konnte. Und dort verfasste er mehr als 60 Bücher, darunter die Pilgerreise, das mit über 250 Millionen verkauften Exemplaren das zweitbeliebteste christliche Buch ist, nach der Bibel eben. Nicht zum Schweigen zu kriegen, die Chancen erkannt. Wenn wir mit Problemen konfrontiert werden, dann sollten wir uns fragen, wie kann ich dieses Problem nutzen, um das Evangelium zu verkünden? Das ist ein ziemlich radikaler Gedanke, ich weiß. Aber Gott nutzt alle Dinge zu unserem Besten und zu seiner Ehre. Anstatt uns auf unsere Probleme zu konzentrieren, sollten wir uns auf Gottes Ziele konzentrieren. Denn dann können wir uns trotzdem freuen, wie Paulus. Paulus nutzte seine Chancen für das Evangelium. Er wollte den Menschen das Evangelium verkünden, egal in welcher Situation er sich befand. Wir sehen das Ergebnis davon in Vers 13. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Was heißt das? In Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31, da sehen wir, wie Paulus das gemacht hat. Wir lesen da, in den beiden folgenden Jahren wohnte Paulus in einer eigenen Wohnung. Er hieß jeden willkommen, der ihn besuchte, verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus, dem Herrn. Und niemand versuchte, ihn daran zu hindern. Paulus war unter Hausarrest. Und Paulus nutzte seinen Hausarrest und erzählte allen von Jesus. Und dort im Hausarrest war er nicht alleine. Auch den Soldaten der Palastwache, die ihn bewachten, predigte er das Evangelium. Diese Soldaten der Palastwache waren handverlesene und hochtrainierte Elitesoldaten. Sie erhielten doppelten Sold, besondere Privilegien und mussten nur 16 Jahre dienen, bevor sie in den Ruhestand treten konnten. Und so wurden sie zu einer mächtigen politischen Kraft in Rom. Einige von ihnen dienten sogar im römischen Senat. Wie hätte Paulus diese Gruppe von Menschen unter anderen Umständen erreichen sollen? Paulus wurde rund um die Uhr von diesen Männern überwacht. Vielleicht war er sogar an einen von ihnen gekettet, weiß man nicht so genau. Und da die Wachen alle 6 Stunden wechselten, hatte Paulus 4-mal am Tag die Gelegenheit, einem anderen Soldaten das Evangelium zu verkünden. Ist doch praktisch, oder? Ich kann mir richtig vorstellen, wie diese Soldaten nach den 6 Stunden nach Hause gegangen sind und gedacht haben, boah, endlich mal Ruhe. Die Soldaten hörten ihn ununterbrochen beten. Sie sahen, wie er sich mit Menschen traf und mit ihnen redete. Sie sahen, wie er Briefe schrieb. Und sie hörten, wie er ihnen immer und immer wieder von Jesus erzählte. Deshalb konnte Paulus sagen, denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Das gelang, weil Paulus die Chancen nutzte. Während des Zweiten Weltkriegs durchsuchten die Nazis die Uhrmacherei der Familie von Corrie ten Boom. Nachdem ein Freund namens Henry mitgenommen worden war, beschrieb sie die Szene in ihrem Tagebuch. Sie schreibt, Henry küsste seine Frau. Da nahm er meine Hand und schüttelte sie feierlich. Tränen füllten unsere Augen. Und er sagte, ich werde diesen Ort nutzen, wo auch immer sie uns hinbringen. Er wird mein Zeugenstand für Jesus sein. Lass mich dir ein paar Fragen stellen. Von wem oder was fühlst du dich gerade gefangen? Ist es dein Job? Du kannst dich über die Bedingungen ärgern oder deine Arbeit als Zeugnis für Jesus nutzen. Oder ist es dein Ehepartner? Anstatt davonzulaufen, vergib ihm, so wie Jesus dir vergeben hat. Oder sind es deine Kinder? Anstatt dich zu beschweren, ist es an der Zeit, ihnen vorzuleben, wie man mit Jesus lebt. Oder hält dich deine Vergangenheit gefangen, weil du immer wieder an die schlechten Dinge denkst, die du getan hast? Dann ist es an der Zeit, Gott zu erlauben, diese Erfahrungen zu nutzen, um anderen zu helfen. Welche Situation in deinem Leben schreit nach Flucht und ist vielleicht genau der Ort, an dem Gott durch dich wirken will? Er kann dein Chaos in eine Botschaft verwandeln. Sieh deine Umstände als Gelegenheiten, das Evangelium zu verbreiten. Und freu dich über das, was Gott tun wird, anstatt dich zu beklagen, was Gott nicht getan hat. Der Autor Ray Pritchard hat gesagt, sei ein Schüler, kein Opfer. Viele Menschen bewegen sich wie professionelle Opfer durchs Leben. Immer bereit, darüber zu sprechen, wie ungerecht alles ist. Ray macht deutlich, worin der entscheidende Unterschied zwischen einem Opfer und einem Schüler besteht. Er schreibt, ein Opfer fragt, warum ist mir das passiert? Ein Schüler fragt sich, was kann ich daraus lernen? Ein Opfer gibt anderen Menschen die Schuld für seine Probleme. Ein Schüler fragt, wie viel davon habe ich selbst verschuldet? Ein Opfer schaut alle anderen an und schreit, das Leben ist unfair. Ein Schüler betrachtet sein Leben und sagt, was mir passiert ist, hätte jedem passieren können. Ein Opfer beschwert sich lieber, als eine Lösung zu finden. Ein Schüler hat keine Zeit für Beschwerden, da er damit beschäftigt ist, das Beste aus seiner Situation zu machen. Ein Opfer bemitleidet sich selbst so sehr, dass es keine Zeit für andere hat. Ein Schüler konzentriert sich darauf, anderen zu helfen, sodass er keine Zeit hat, sich selbst zu bemitleiden. Ein Opfer bittet Gott, die Probleme seines Lebens zu beseitigen, damit es glücklich sein kann. Ein Schüler hat durch die Probleme des Lebens gelernt, dass Gott allein die Quelle allen wahren Glücks ist. Und ich würde hinzufügen, dass sich ein Opfer beschwert und Schuld zuweist. Ein Schüler hingegen sucht nach Möglichkeiten, Menschen mit ähnlichen Problemen zu helfen und ihnen das Evangelium näher zu bringen. Ich denke dabei an Josef, den seine Brüder misshandelt und in die Sklaverei verkauft haben. Er wurde ins Gefängnis geworfen und musste viele Schwierigkeiten erdulden. Und letztendlich führten seine Prüfungen aber dazu, dass er Premierminister in Ägypten wurde und viele Leben retten konnte, darunter auch das Leben seiner eigenen Brüder. Achtet auf seine Worte in 1. Mose 50, Vers 20. Er hat gesagt, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. In Römer 8, Vers 28 steht was Ähnliches. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Ganz ehrlich, es gibt Punkte in meinem Leben, bei denen ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann und es kaum glauben möchte. Aber es stimmt, es ist trotzdem wahr. Und genau das sehen wir auch bei Paulus. Nicht Paulus war an die Wachen gekettet, sondern die Wachen an ihn. Seine Inhaftierung gab ihm die Gelegenheit, mutig das Evangelium zu verkünden. Und jetzt schlagt Philipper 4, Vers 22 auf, da lesen wir, und auch alle anderen Gläubigen hier senden euch Grüße, besonders die, die im kaiserlichen Palast arbeiten. Die Gläubigen, die im kaiserlichen Palast arbeiten. Es scheint, als sei das Evangelium durch die Soldaten der Palastwache bis in den kaiserlichen Palast gedrungen. All das ist auf Paulus zurückzuführen, der seine Probleme als Plattform für das Evangelium nutzte. Und deshalb konnte er sich freuen, obwohl er gefangen war. Wenn wir unsere Probleme als Plattform für das Evangelium nutzen, dann geben wir anderen den Mut, es uns gleich zu tun. Heutzutage ist es nämlich schwer, jemanden zu finden, der wirklich mutig ist, oder? Eine Frau und ihr Mann mussten ihren Urlaub wegen eines zahnärztlichen Notfalls unterbrechen. Die Frau erklärte dem Zahnarzt, ich möchte einen Zahn gezogen haben, aber ohne Betäubung, weil ich es sehr eilig habe. Ziehen Sie den Zahn einfach so schnell wie möglich, dann können wir weiterfahren. Der Zahnarzt war sehr beeindruckt und sagte, Sie sind wirklich eine mutige Frau. Um welchen Zahn handelt es sich? Die Frau wandte sich an ihren Mann und sagte, zeig ihm deinen Zahn, Schatz. Es ist leicht, von anderen Mut zu erwarten, solange wir selbst keinen zeigen müssen. Aber wir sollten Vorbilder sein. Wir sollten mutig sein. Als die Gläubigen in Rom sahen, wie Paulus seine Probleme als Teil von Gottes Plan betrachtete, da wurden auch sie mutiger. Das lässt sich in Vers 14 nachlesen. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Wir würden das andersrum erwarten, ne? Durch seine Gefangenschaft haben wir alle den Mut verloren und sagen gar nichts mehr. Nein, durch seine Gefangenschaft sind sie ermutigt worden. Ermutigung verbreitet sich mit tödlicher Geschwindigkeit. Nein, Entmutigung wollte ich sagen. Entmutigung verbreitet sich mit tödlicher Geschwindigkeit. Aber Mut ist auch ansteckend. Die Mitchristen fassten Mut, als Paulus den Wachen das Evangelium verkündete. Und sie taten es ihm gleich. Denn wenn Paulus es konnte, warum sollten sie es dann nicht auch können? Denkt mal an die Opfer, die Missionare bereit sind zu bringen. Und denkt an die Gelegenheiten, die sie nutzen, um das Evangelium zu verbreiten. Und dann fragt euch mal, warum wir so zögern, mit unseren Freunden zu sprechen. Oder denkt an verfolgte Christen. Auch sie machen uns Mut, indem sie ihren Glauben, ihre Liebe und ihre Hoffnung zeigen, selbst angesichts von Gewalt und Verfolgung. Ihr Glaube sollte uns helfen, weniger ängstlich zu sein. Ihr Mut sollte uns anspornen, mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, über das Evangelium zu sprechen. Wenn die das können, warum wir nicht? Wir können das auch. Das Wort erzählen in Vers 14, das bedeutet nicht predigen, sondern es bezieht sich auf alltägliche Gespräche, in denen wir ungezwungen davon erzählen, was Jesus in unserem Leben bewirkt hat. Weil Paulus die sich bietenden Gelegenheiten nutzte, drang das Evangelium bis in den Palast vor. Und mutige Christen verkündeten es auch den einfachen Menschen in ganz Rom. Für Paulus war es das Wichtigste, das von Jesus erzählt wurde. Und darüber freute er sich, selbst wenn ihm die Motive anderer Prediger nicht gefallen haben. Das sehen wir in Vers 15. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Am Ende seines Lebens hatte Paulus viele Gemeinden gegründet, Tausende von Gläubigen ausgerüstet und ermutigt, sowie 13 der 27 Bücher des Neuen Testaments geschrieben. Das führte wohl dazu, dass einige andere Prediger neidisch auf ihn wurden und nach Möglichkeiten suchten, ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Vielleicht sagten sie Dinge wie, wenn Paulus wirklich die Unterstützung Gottes hätte, dann säß er nicht im Gefängnis. Oder irgendwas in der Art. Über einige schreibt Paulus in Vers 16, sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die meisten Gläubigen handelten wahrscheinlich in guter Absicht. Aber in Vers 17 beschreibt er dann diejenigen, die ihm feindlich gegenüberstanden. Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Echt traurig, oder? Sie predigten, um Paulus zu ärgern. Aber Ich mag Paulus Zusammenfassung davon in Vers 18. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Edge. Paulus war es egal, solange das Evangelium gepredigt wurde. Selbst wenn er den Prediger und seine Motive nicht mochte, Hauptsache das Evangelium wird verbreitet. Seine Freude hing davon ab, dass das Evangelium verkündet wurde, nicht davon, wer das tat. Er konnte die Motive und Methoden der Prediger Gott anvertrauen, weil ihm in erster Linie die Botschaft wichtig war. Manchen von uns fällt es schwer, wenn jemand aus dem falschen Team von Gott benutzt wird, um das Evangelium zu verkünden. Wir sind versucht, diese Menschen abzuschreiben, ihren Charakter zu verunglimpfen und alles, was sie tun, in Frage zu stellen. Aber das ist zu kurz gedacht. Denn wenn das Evangelium gepredigt wird, dann sind wir ein Team. Denn darum geht's. Zwei Pastoren gingen gemeinsam essen. Als die Kellnerin das Essen brachte, sagte einer der beiden freundlich: Wir beten gleich. Gibt's etwas, wofür wir für Sie beten können? Die Kellnerin war etwas überrascht, überlegte dann aber und erzählte den Pastoren offen, dass sie sich Sorgen um ihre Teenagerkinder machte. Also beteten die beiden Pastoren für sie. Dann aßen sie. Und beim Bezahlen kam der nächste unerwartete Moment. Einer der Pastoren lud die Kellnerin ein, einen Gottesdienst zu besuchen. Allerdings nicht in seiner Gemeinde, sondern in der seines Kollegen. Und der schaute kurz etwas irritiert. Dann grinste er und sagte trocken: Na, dann empfehle ich natürlich seine Gemeinde. Ist ein kleiner Spaß mit großer Bedeutung. Die beiden sahen sich nicht als Konkurrenten, sondern als Team. Zwei Gemeinden, ein Auftrag. Gemeinsam unterwegs als Partner im Evangelium. Und das ist wichtig. Auch wenn es theologisch hin und wieder einige Unterschiede gibt, verbindet uns mit unseren Geschwistern aus anderen Gemeinden vieles, nämlich die Gnade Gottes und die gemeinsame Mission, Menschen von Jesus zu erzählen. Dabei gilt natürlich, Einheit heißt nicht, dass alles egal ist, keine Frage. Es gibt klare Linien. Wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, eins, das gar kein Evangelium mehr ist, dann ist Schluss mit lustig. Paulus bringt das in Galater 1, Vers 9 auf den Punkt, indem er schreibt: Ich sage es noch einmal, wenn irgendjemand eine andere Botschaft weitersagt als die, die ihr angenommen habt, dann soll Gottes Fluch ihn treffen. Klare Worte. Und trotzdem, oder gerade deshalb, ist die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten ein großes Geschenk. Paulus würde sagen, dass es letztlich am wichtigsten ist, ob das Evangelium verkündet wird. Es ist in Ordnung, wenn man mit jemandem nicht einer Meinung ist oder sogar seine Motive in Frage stellt. Wenn aber Jesus wirklich verkündet wird und Menschen gerettet werden, dann müssen wir uns freuen. Die beiden großen Evangelisten, John Wesley und George Whitefield, waren in einigen Lehrfragen stark unterschiedlicher Meinung. Sie beide waren sehr einflussreich, predigten vor Hunderttausenden von Menschen und führten viele Menschen zu Jesus. Ein Reporter fragte Wesley einmal, ob er angesichts der großen Lehrunterschiede damit rechne, Whitefield im Himmel zu sehen. Und der Evangelist antwortete: Nein, das tue ich nicht. Und daraufhin fragte der Reporter: Glauben Sie also nicht, dass Whitefield ein bekehrter Mann ist? Und Wesley antwortete: Natürlich ist er ein bekehrter Mann, aber ich erwarte nicht, ihn im Himmel zu sehen, weil er so nah am Thron Gottes sein wird und ich so weit weg, dass ich ihn nicht sehen kann. Obwohl er mit seinem Bruder in einigen Lehrfragen unterschiedlicher Meinung war, hegte Wesley weder Neid in seinem Herzen, noch sah er Whitefield als Rivalen an. Tatsächlich hielt Wesley später sogar die Trauerrede bei Whitefields Beerdigung, trotz theologischer Unterschiede. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Als Pastor tut es mir natürlich weh, wenn Mitglieder unsere Gemeinde verlassen. Und sowas kommt immer mal wieder vor. Es kann vorkommen, dass ich mich persönlich gekränkt fühle, weil ich den Eindruck habe, sie würden meinetwegen gehen. Es kann sein, dass ich ihnen innerlich vorwerfe, sich nicht genug einzusetzen, um die Gemeinde voranzubringen und stattdessen lieber abzuhauen. Und manchmal gebe ich ihnen sogar recht und denke, dass ich am liebsten auch gehen würde. Aber wisst ihr was? Solange diejenigen, die weggehen, woanders in einer gottesfürchtigen Gemeinde ein neues Zuhause finden und dort ihren Beitrag zum Reich Gottes leisten, dann ist das eigentlich völlig egal. Dann ist es kein Minusgeschäft, sondern es bleibt gleich. Und wenn sie sich dort einbringen und etwas für Gottes Reich tun, dann ist es ein Gewinn. Denn Gottes Reich ist größer als unsere Gemeinde. Und seine Ehre ist wichtiger als mein Ego. Ich wünsche mir, dass wir von Paulus lernen. Lasst uns das Wesentliche im Blick behalten. Und das Wesentliche ist die Botschaft vom Kreuz. Wenn ihr also mal vor dem Bundestag reden oder einen Oscar gewinnen solltet, dann nutzt die Chance und erzählt von Jesus. Realistischer ist es wahrscheinlich, die Chancen zu nutzen, die Gott euch jeden Tag gibt. Aber macht das. Die Begegnung mit der Nachbarin im Treppenhaus, das Gespräch mit einem Kollegen in der Mittagspause, die Verabredung mit einem Freund, der gerade Probleme hat. Nutzt die Gelegenheit. Lasst euch nicht entmutigen von widrigen Umständen oder inneren Zweifeln. Wenn Paulus das Evangelium im Gefängnis verkünden konnte, dann können wir es auch im Büro, im Wartezimmer oder auf dem Spielplatz machen. Mach einfach das Beste draus. Paulus hat sich nicht über seine Probleme gefreut, aber darüber, dass Gott ihn gebrauchen konnte. Er hat sich nicht über seine Gegner gefreut, aber darüber, dass sie das Evangelium verkündet haben. Und er hat sich nicht über sich selbst gefreut, aber über das, was Gott durch ihn getan hat. Wie wäre es also, wenn wir nächste Woche einfach mal auf Angela Merkel hören würden? Lasst uns doch mal über das Christentum wieder reden. Lasst uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Herr, wir haben eine wunderbare Botschaft, weil du uns gerettet hast. Du hast uns den Weg in den Himmel eröffnet. Du hast uns gerettet. Du hast uns freigekauft von unseren Fehlern. Du hast all das, was wir an Mist gebaut haben, vergeben. Du hast so etwas Großartiges getan und du hast so eine großartige Botschaft für unsere Mitmenschen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unsere Klappe zu öffnen, unseren Mund aufzumachen und anderen von dir zu erzählen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese wunderbare Botschaft nicht als Geheimnis zu behalten, sondern als das, was sie ist, weiterzugeben, als gute Botschaft für alle Menschen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, nicht auf unsere Schwierigkeiten zu sehen, sondern auf deine Ziele und auf deine Chancen, die du uns gibst. Bitte gebrauche du uns und hilf du, dass durch uns viele Menschen zu dir finden und gerettet werden. Amen.